ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mythos und Mobilität, 100 Jahre Autobahn. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Seit den Römerstraßen der Antike hat kein Verkehrsweg solch eine Bedeutung erlangt wie die deutsche Autobahn. Dabei waren es die Italiener, die das erste Stück Autobahn in Betrieb nahmen. Heute ist die Autobahn meistens ein Ärgernis. Baustellen und Staus behindern den Verkehrsfluss. Wegen des Klimawandels fährt das schlechte Gewissen immer mit. Und die Gelegenheiten, wo man lustvoll Spitzengeschwindigkeiten erreichen konnte, sind sehr, sehr selten geworden. Und dennoch bleibt die Autobahn ein Phänomen. Aber warum? Und darüber diskutieren hier im Forum von SWR Kultur Professor Dr. Caroline Kramer, Humangeografin. Sie lehrt und forscht in Karlsruhe. Dr. Konrad Kunze, Historiker und Soziologe. Und Dr. Jochen Wagner, Pfarrer, Autor und Autoexperte. 100 Jahre Autobahn. Bei der Datierung beruft man sich auf die Autostrada dei Laghi, deren erstes Teilstück 1924 in Italien eröffnet wurde. Da brütete man in Deutschland noch über Plänen, von Hamburg über Frankfurt nach Basel eine Autobahn zu bauen, die sogenannte Hafrabar. Erst Jahre später gab es schließlich die ersten Autobahnkilometer. Und den Grundstein legte nicht Hitler, sondern der Kölner Oberbürgermeister Adenauer. Etwas früher als die Italiener allerdings baute Berlin die Avus, aber das war eigentlich eine reine Rennstrecke damals. Aber weil die Berliner vor 3 Jahren es versäumt haben, 100 Jahre Avus zu feiern, reden wir jetzt mit Verweis auf die Italiener über 100 Jahre Autobahn. Herr Wagner, sind 100 Jahre Autobahn ein Grund zum Feiern?
Unbedingt. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass 100 Jahre anstehen. Aber ich würde sagen, die Autobahn ist, um es derb zu sagen, ein Heilsbeschleuniger. Es gibt keine schnellere Verbindung zwischen zwei begehrten Orten als diese Links-Rechts-Gerade. Ob man das allerdings noch ökologisch reformieren kann, steht außer Frage, ist völlig unmöglich. Sie haben an die Italiener erinnert. Man muss dann das Manifest des Futurismus lesen. 1909 in Le Figaro in Paris erschienen, dieser Kahlschlag. Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat, die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit exklusivem Atem gleichen, ein aufholendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. Es geht eigentlich gar nicht um die Autobahn, sondern die Ermöglichung von Raserei. Der letzte Gottesdienst, der für Veloce da zu huldigen. Und die Euphorie ist bei uns, glaube ich, nur minder ausgeprägt. Aber man kann sich ein Eingedenken leisten. Ich habe auch ein Glas Sekt hier. Wie schön es ist, dass wir schneller sind als der Tod.
Aber nicht vor der Fahrt trinken.
Während.
Oh, okay. Auch an Sie die Frage, Herr Kunze, was bedeuten 100 Jahre Autobahn? Sie haben gerade ein Buch geschrieben, dessen Titel lautet Deutschland als Autobahn, eine Kulturgeschichte von Männlichkeit, Moderne und Nationalismus. Und mit dem eben zitierten Futuristen Marinetti gehen Sie da auch ganz, ganz streng ins Gericht. Also 100 Jahre ein Grund zum Feiern?
Ja, für mich kein Grund zu feiern. Ich bin auch sehr skeptisch, was den gelobten Marinetti angeht. Marinetti war sehr problematisch. Ich wäre dafür, mit der Autobahn aufzuhören und ein Tempolimit einzuführen und mindestens den Ausbau zu stoppen.
Aber warum sind Sie so kritisch mit der Autobahn?
Also ich bin einmal aus ökologischen Gründen ganz kritisch. Ich glaube, die liegen ziemlich auf der Hand. Es gibt gerade die Überflutung, es gibt alle möglichen anderen, es gibt die Hitzewelle im Sommer und so weiter. Dann bin ich aus ästhetischen Gründen dagegen. Ich finde tatsächlich, die meisten Landschaften werden relativ hässlich durch Autobahnen. Ich liebe es einfach, wandern zu gehen oder im Garten in der Natur zu sitzen und keinen Lärm zu hören. Und wie, glaube ich, alle wissen, die in Deutschland leben, man hört fast immer irgendwo ein Autobahnrauschen, man hört ein Motorrad kreischen. Es ist immer irgendein Lärm und ich finde es schön, wenn es mal irgendwo keinen Lärm gibt. Also das sind so meine ganz persönlichen Beweggründe.
Frau Kramer, Sie sind jetzt die Dritte hier in der Runde. Sie lehren und forschen am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Ihr Fach ist die Humangeografie. Und was ist Ihr Gedanke, wenn Sie an 100 Jahre Autobahn denken, feiern oder verfluchen?
Nehme ich die typische Wissenschaftlerinnenposition ein.
Sehr gerne.
Und versuche zu versachlichen. Und dann würde ich sagen, also feiern würde ich nicht unbedingt, aber ich würde sagen, die Autobahn selbst ist ja nur ein Baustein in der Automobilität. Einer. Hat Vor- und Nachteile. Es ist die Verkehrsform oder der Verkehrsweg, auf dem, was die Personenkilometer angeht, in Relation am wenigsten Unfälle, am wenigsten Personenschäden, am wenigsten Tote zu beklagen sind. Also insofern ist die in Anführungszeichen die sicherste. Die ökologischen Gründe, die gerade erwähnt wurden, von Herrn Kunze betreffen natürlich das Automobil als Ganzes. Und wenn ich sehe, welche Leistung die Autobahn bietet, nämlich dass sie einen zügigen Verkehr ermöglicht und dass sie den Verkehr, und jetzt denke ich auch an den Güterverkehr, aus den Städten und Gemeinden heraushält, dann ist es ja für viele Menschen ein Gewinn an Lebensqualität, dass diese Mobilität oder dieser Verkehr nicht neben ihren Wohnungen, ihren Haushalten, neben ihren Freizeitwegen passiert. Und der Lärm, den ich höre, wenn ich an Verkehr denke, dann ist natürlich das Rauschen der Autobahn die eine Sache, aber ich kann auch Verkehrslärm in ruhigen Schwarzwaldregionen auf der Schwarzwaldhochstraße haben, der noch weitaus lästiger ist als das Rauschen der Autobahn.
Also der Grundgedanke, als man die Autobahn einführte, war ja, dass man den Nah- vom Fernverkehr trennen wollte. Ist dieser Gedanke heute noch sinnvoll?
Aus meiner Sicht ja, weil ich als Humangeografin mich ja dafür interessiere, wie sehr Mensch, Gesellschaft, Umwelt miteinander wirken. Ich bin natürlich, was die ökologischen Aspekte angeht, würde ich auch sagen, dass der Verbrennermotor ist meines Erachtens nicht der Weg in die Zukunft. Und der findet dieser Verkehr auf der Autobahn statt. Aber ich möchte diesen Verkehr nicht in den Lebensumfeld der Menschen. Und insofern, Pest oder Cholera, die Menschen möchten mobil sein. Und solange wir keinen zuverlässigen, günstigen, guten, öffentlichen Nah- und Fernverkehr haben, wird der Verkehrsbedarf oder der Mobilitätsbedarf der Menschen zu decken sein.
Die Praxis steht also sozusagen der Abschaffung der Autobahn im Weg, Herr Kunze. Was wäre denn Ihre Alternative?
Ich würde schon zustimmen zu dem zuletzt Gesagten, dass es eine gute Alternative braucht. Das ist ganz richtig. Und das steht der Abschaffung der Autobahn im Wege. Weil wenn ich mir vorstelle, ich überlege mal, ich würde jetzt mit 3 Leuten in Urlaub fahren, dann klicke ich einmal auf deutschebahn.de, gucke, was das Ticket kostet und von den Alpen an die Nordsee oder andersrum, da zahle ich hin und zurück für 4 Leute fast so viel. Da könnte ich mir ein gebrauchtes Auto kaufen und das 2-mal volltanken.
Naja, Sie können ja den Supersparpreis nehmen.
Ich könnte den Supersparpreis nehmen, genau. Aber mit dem, ja, genau. Aber wenn ich ein eigenes Auto habe, muss ich das nicht machen. Da kann ich mich eine Stunde vorher entscheiden. Das ist vielleicht dann trotzdem ein bisschen chaotisch, aber es ginge. Ich sag mal so, also wer ein bisschen älter ist und sich vielleicht noch erinnern kann an die 80er Jahre, der weiß, da gab es hervorragende Intercity-Verbindungen zwischen europäischen Städten, die haben nicht die Welt gekostet. Wir müssen sozusagen bei der Bahn eine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Also es braucht wieder ein System der Verbindung der Städte, das es in den 80ern schon mal gab. Und natürlich könnte das noch besser sein, als es gewesen ist.
Aber eigentlich wollten wir jetzt ja über die Autobahn reden und das ist ja eine ganz seltsame Verbindung. In dem Wort Autobahn steckt ja eine Analogie zur Eisenbahn. Als man 1929 diesen Begriff prägte, dachte man, das wäre sozusagen eine Ergänzung des Bahnsystems. Ist die Autobahn letztlich ein Bahnersatz?
Ist ja leider nicht. Ich muss jetzt, bevor ich in den Verdacht gerade Marinette-Jünger zu sein, sagen, natürlich waren die Futuristen Kriegstreiber, Kriegsverherrlicher. Aber man kann, ich glaube, das Phänomen Autobahn, Stichwort, wie Frau Kramer genannt hat, Automobilität, nicht begreifen, wenn man nicht die Euphorie versucht, ein bisschen zu erinnern. Was war bis dorthin los? Es gibt ein Büchlein von Rudolf Kassner, das heißt Transfiguration. Der jubelt über die Autobahn, der jubelt über die Automobilität. Das Ende der Langeweile, der Motor als Verbündeter des menschlichen Leibes, selbstbeweglich zu sein.
Für diejenigen, die Kassner nicht kennen, erklären Sie ganz kurz, was ist das für ein Auto? Wann hat das geschrieben?
1910, meines Wissens. Fast zeitgleich mit dem futuristischen Manifest. Und er schreibt natürlich jetzt nicht die Verherrlichung des Verbrennungsmotors, aber wenn es diesen Zufall nicht gegeben hätte vor 150 Jahren, dass 3 alte weiße Männer Elektrizität, Erdöl und einen mechanischen Motor erfinden, gäbe es diesen fossilen Kapitalismus natürlich nicht. Das ist ja fast der Punktlandung, dass man Erdöl findet, Elektrizität erfindet und einen Motor parat hat. Wenn diese 3 Dreierkonstellationen passiert, gibt es den fossilen Kapitalismus nicht. Ob das dann der Heilsersatz sein kann, diese Form des Wirtschaftens, wage ich auch zu bezweifeln. Aber ich wollte zumindest daran erinnern, dass es, bevor man alles problematisiert, einen Zauber gab, den man bis dahin natürlich nicht kannte. Dass der Motor das gemütliche Rasend, das langweilige Prickelnd, das ferne Nah und das nahe Fern macht, ist eine wunderbare Leistung. Und das Schlimme ist, wir benutzen ja alle die Autobahnen. Ich fahre privat, inzwischen ganz wenig Auto, alles, wenn es geht, öffentlich. Bin deswegen aber auch noch kein Heizersatz oder ein besserer Mensch als die, die aus Gründen der Mobilität des Arbeitens von Garmisch nach München jeden Tag hin und her fahren. Also wie man das Problem löst, dass wir aus zwei Antrieben bestehen, aus Fort und da, aus Raserei, Ungemütlichkeit, weiß ich nicht. Ich könnte hier in Oberbayerischen, in Weilheim, ohne Auto überhaupt nicht existieren.
Die Euphorie, die damals den Verkehr befeuert hat, die scheint sich ordentlich verflüchtigt zu haben. Gäbe es denn noch irgendeine Chance, an diese Euphorie der frühen Jahre anzuknüpfen?
Also diese Euphorie besteht ja, ein wesentlicher Aspekt meines Erachtens dieser Euphorie hat damit zu tun, dass, wenn weniger es tun, dieser Freiheitsdrang ja befriedigt werden kann. Ich habe in den letzten Tagen einige Stunden auf Bundesautobahnen verbracht und ich konnte nicht entdecken, dass dort irgendeine Art von Freiheitsdrang befriedigt werden kann. Es hat einfach damit zu tun, dass wenn sehr viele das tun, was sie gerne tun, es dann in der Summe nicht besser wird. Dieser Bedarf an Mobilität, der ist einfach in unserer Gesellschaft sehr hoch geworden. Den können die Autobahnen nicht decken und wir haben einfach auch gelernt, seit der heilsbringenden Erfindungen des Autos und ähnlicher Technologien, dass nicht alles, was man mal vor 100 Jahren gut fand, heute noch gut ist. Und dass wir gelernt haben, dass diese ökologische Komponente einfach eine ist, die extrem wichtig ist und über allem schwebt. Und die kann ich bei allen Heilsversprechen von Schnelligkeit und Geschwindigkeit einfach nicht mehr wegdrücken. Also da haben wir Erkenntnisse gewonnen, wo wir sagen können, die zu ignorieren wäre fahrlässig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und insofern, wenn viele was tun, was Spaß macht, wird es halt dann nicht mehr Spaß. Und das haben wir im Moment. Und die Situation, dass Menschen aus verschiedensten Gründen, weil sie weiter weg wohnen möchten von ihren Arbeitsplätzen, das wird ja auch immer größer oder immer größere Distanzen werden möglich, wenn immer mehr Homeoffice möglich wird. Die Welt ändert sich ja so sehr. Und das, was Menschen möchten, und mein Blick geht auf eben Raum, Mensch, Gesellschaft, was ändert sich, wie kann das zukunftsfähig sein? Und zukunftsfähig heißt, der Verbrenner ist es nicht mehr und heißt irgendwann mal, das hat eine Kollegin ausgerechnet am KIT, was also ein Institut für Technologie sich nennt, eine technische Hochschule, die hat eben, ich zitiere, gesagt, wir müssen Mobilität auch mal anders denken, als immer nur Menschen in kleine Blechkisten zu stecken. Und ich glaube, das ist der Trend der Zukunft. Es gibt ja auch Länder, in denen das klappt, also es klappt ja auch manchmal öffentlicher Verkehr. Also wir können in die Schweiz schauen, wir können in Länder schauen, die es hinkriegen, die es besser hinkriegen als wir. Und da muss man einfach sagen, dann ist das Auto und vielleicht auch das Motorrad irgendwann mal ein Freizeitgerät, das man benutzt. Aber zukunftsfähig ist es meines Erachtens langfristig nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Herr Kunze, Sie haben ja eine Kulturgeschichte geschrieben. Also was ist denn aus Ihrer Sicht der Dinge, ja, die Kultur der Autobahn? Dieses anfängliche, euphorische, vielleicht auch naive und kindliche Element, wir wollen uns einfach bewegen, wir wollen schnell sein, so wie das die Futuristen damals Anfang des 20. Jahrhunderts erdacht haben. Das ist vielleicht die eine Seite, aber da gab es da von Anfang an auch etwas Brutales, vielleicht auch Zerstörerisches, was mit dem Auto und der Autobahn dahergekommen ist.
Ja, also der Herr Wagner, finde ich, hat das sehr gut gesagt. Das ist eine Art Euphorienrausch und der ist natürlich, als er entdeckt worden ist, neu gewesen. Man konnte plötzlich Geschwindigkeiten fahren, die undenkbar waren. Also es gibt einen literarischen Bericht in einem wunderbaren Roman Menschen im Hotel von Vicky Baum. Da beschreibt sie, wie sie zum ersten Mal mit Tempo 100 über die Abos fährt. Und da beschreibt sie das so eine ganze Seite lang, wie ihre Beine kribbeln und wie sie so einen Fahrtwind im Gesicht hat und wie sie ganz aufgeregt ist und wie sie sich im Sitz festkrallt und danach die Erlösung, dass sie es überlebt hat. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend zu lesen. Ja, das sind nur Tempo 100. Daran haben wir uns heute gewöhnt. Also gibt es auch so ein Gewöhnungseffekt. Das Stichwort ist, glaube ich, die Rauschwirkung. Die Geschwindigkeit hat eine Wirkung wie eine Droge. Ja, ich nehme eine Droge, dann habe ich so einen Rauscheffekt. Und beim nächsten Mal brauche ich ein bisschen mehr, damit das wieder wirkt. Und das sehen wir ganz klar bei der Höchstgeschwindigkeit, die Autos schaffen. Also es waren, wie gesagt, in den 20 waren 100 mal viel, dann war 150 viel. Heute sind wir aktuell bei 300, der neue Tesla Roadster so 400 fahren können. Diese Geschwindigkeit, diese Steigerung, die fasziniert natürlich Menschen erstmal. Ich glaube, das ist ganz, ganz menschlich. Ich schließe mich da auch gar nicht aus. Ja, man fährt irgendwie zum ersten Mal schnell, zum ersten Mal das Kind mit dem Fahrrad oder mit dem Auto später oder mit dem Motorrad und hat da so ein Rauschgefühl. Und natürlich ist da sowas Destruktives enthalten. Also das Auto hat von Anfang an wahnsinnig viel Wut erzeugt. Und zwar am Anfang bei der ländlichen Bevölkerung, wo eben die Kinder, auch Erwachsene, totgefahren worden sind. Von der kleinen Minderheit von Städtern, so hat man das empfunden. Sozusagen also diese Spur von Verwüstung von totgefahrenen Fußgängern und Kindern, die zieht sich eigentlich durch die Geschichte des Automobils bis heute durch. Das ist sozusagen ein Preis, den zu zahlen, wie wir uns halt gewöhnt haben. Also man stelle sich vor, die Verkehrstoten würden so viel Aufmerksamkeit bekommen wie Terrorismustote. Ja? Also wir haben im Schnitt, ich glaube, es sind neun totgefahrene Menschen am Tag in Deutschland.
Acht. Ich habe nochmal nachgeschaut. 2023 acht Tote pro Tag und 989 Verletzte.
Das ist einfach wahnsinnig viel, ja. Wenn man sich das vorstellt, wenn das in der Zeitung im Fernsehen wäre, das wäre abendfüllt. Ja. Es ist furchtbar und wir haben das sozusagen ausgeblendet. Und das, glaube ich, müssen wir uns bewusst machen, dass es diesen ständigen Blutzoll gibt, den wir zahlen für diesen Rausch, den natürlich manche genießen.
Aber noch eine zweite Zahl dazu. Von den 2839 Verkehrstoten des Jahres 2023 sind nur 302 auf der Autobahn gestorben. Das heißt, die Autobahn ist viel, viel sicherer als die Landstraße. Da kommen die meisten Menschen zu Tode. Spricht wiederum für die Autobahn.
Das spricht für die Autobahn. Das stimmt mit den Todeszahlen. Das stimmt. Natürlich kann man trotzdem sagen, es wäre schön, wenn man von der geringen Todeszahl auf null kommen würde. Und da wäre natürlich Tempo 120 ein einfacher Schritt.
Mythos und Mobilität, 100 Jahre Autobahn, darüber diskutieren wir hier im Forum in SWR Kultur mit Professor Dr. Caroline Kramer, Dr. Konrad Kunze und Dr. Jochen Wagner. Wenn wir über die Autobahn reden, dann müssen wir auch über Hitler reden. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, Hitler hat die Autobahn gebaut. Kann man die deutsche Autobahn ohne Hitler sehen?
Hat er nicht, ne? Ist dazwischen Grätsche.
Ja, hat er eben nicht, ich weiß es. Wir alle wissen es hier, aber das Gerücht steht trotzdem immer da.
Also meines Wissens gab es einen jüdischen bürgerlichen Verein, Hafraba e.V. in Frankfurt.
Hafraba, das war diese lange Autobahn von Hamburg bis Basel, dieses Projekt.
Genau, die fast gleichzeitig mit den Futuristen so eine Autobahnnetz entworfen haben, das dann Hitler quasi sich stibitzt hat. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt der thematische Fokus schon ist. Ich würde nur mal an Frau Kramers erste These erinnern. Es gibt hier das Phänomen der Automobilität und wir schwanken ja da hin und her. Innerhalb der Klammer ist es fast unmöglich, auf diese Mobilität durch Verbrennungsmotoren zu verzichten. Wenn Sie die Nürnberg-Münchner Autobahn anschauen, die ich seit Kindesbeinen erlebe, also ich habe die Altmühltal-Schleife noch erlebt, da gab es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. 170 war dann das Höchste. Was ist es in uns, das einen Lamborghini anhimmelt? Ich sage es jetzt mal ganz derb, proletarisch. Gibt es einen Ersatz oder gibt es eine Möglichkeit, das, was wir an Rauschhaftigkeit in Objekten feiern, in die Körperlichkeit zurückreformulieren? Weil alles, was im Lamborghini steckt, steckt ja irgendwo zunächst in uns. Der Flow, die Begeisterung, das Rauschmittel. Ich habe schon gesagt, ich fahre ganz wenig Auto, obwohl ich es wirklich liebe und fahre auch Motorrad. Was ich auch liebe, aber ich selber bin noch nicht so weit, den Konflikt in mir lösen zu können. Warum macht es Spaß? Warum gehe ich nicht lieber tanzen oder auf einer Slackline spazieren? Warum verfalle ich immer wieder diesen kleinen Helfer meiner Leiblichkeit, Bewegung, Beweglichkeit, Rauschhaftigkeit zu inszenieren? Hätte ich dazu einen Ersatz, müsste ich vielleicht die Motorräder gar nicht anhimmeln. Vielleicht hat Eva Kramer eine Idee, wie man diesen anthropologischen Fokus ein bisschen entschärft und uns andere Freuräume erobern lässt, die nicht mit dem Verbrennungsmotor konnotiert sind.
Also, dass diese Freude an Geschwindigkeit, dass es die immer schon gibt, ich glaube, das ist einfach typisch menschlich, dass man sich gerne bewegt und dass man sich dann auch schnell bewegt. Aber ob die unbedingt auf vier Rädern stattfinden muss, genau. Da gehört ja noch mehr dazu als nur die Geschwindigkeit. Das ist ja auch ein Prestigeobjekt. Das ist ja auch etwas, was man vorzeigt. Das ist etwas, was bestimmte Geräusche macht, was ja in den Ohren eines Autofans Musik ist. Ich kenne auch Menschen, die mit großer Leidenschaft Motorrad fahren. Da ist ja dieses Geschwindigkeitserlebnis ja noch viel extremer. Aber die sind nicht auf der Autobahn, um Motorrad zu fahren, sondern die fahren dann die kurvenreichen Straßen, um dort Geschwindigkeit zu erleben. Also ich halte es für ein sehr individuelles Phänomen, wie stark dieses Bedürfnis nach Geschwindigkeit, das gibt ja auch Menschen auf dem Rennrad, die mit ihrer Körperkraft Geschwindigkeit erleben. Also das muss ja nicht zwingend. Oder beim Skifahren erlebt man das ja auch. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, schnell zu sein. das ist wahrscheinlich schon was Urmenschliches, aber ich würde es einfach nicht zwingend an einem Auto festmachen und schon gar nicht auf der Autobahn. Nee. Ich fahre auf der A5 und auf der A5 zwischen Basel und Heidelberg, da haben wir auch noch die Menschen, die aus der Schweiz kommen und da diesen Geschwindigkeitsrausch mal auf der A5 ausprobieren, weil daheim können sie es ja nicht. Da habe ich mehr Stress mit Geschwindigkeit und Menschen, die der Meinung sind, im fließenden Verkehr plötzlich ihr Geschwindigkeitsrausch ausleben zu müssen. Also ich glaube nicht, dass die Autobahn der Ort noch ist, vielleicht war sie das ja mal, um dieses Bedürfnis auszuleben. Und wie gesagt, dieses Bedürfnis nach Geschwindigkeit ist in meinen Augen mit einem Verbrennungsmotor halt auch nicht mehr ganz konfliktfrei mit dem Gewissen.
Ich gebe Ihnen völlig recht. Wir haben ja hier auf der Garmischer Autobahn den Japan- und Amerika-Tourismus, dass die sich die Sportwagen mieten und dann früh um 4, hoffentlich ohne Reh-Einschlag, noch einmal off-limits rauschen. Ich halte es für pervers und auch für schwachsinnig und auch eigentlich für verboten. Aber es geschieht nach wie vor. Nur wo lernt man sich körperlich auszutoben? Ich glaube, das Referenzmodell für Geschwindigkeit und auch ist dann doch der Leib, der menschliche Leib. Man kann mit dem Leib so viel machen. Und vielleicht ist der Tanz ein Referenzmodell, was das Bedürfnis nach Freiheit ähnlich zumindest erlebbar macht, wie das Rauschen mit einem kleinen Motor.
Können Sie das nachempfinden, Herr Kunze, den Rausch und die Sucht nach Geschwindigkeit?
Das kann ich nachempfinden und ich habe das auch selber erlebt. Ich habe auch einen Motorradführerschein und habe schöne Erinnerungen an zwei Tage im Himalaya vor 20 Jahren. Leere Straße, Blick auf die Berge mit Schnee obendrauf. Schönes altes Motorrad, war sehr schön. Kann ich völlig nachvollziehen. Tatsächlich auf der Autobahn habe ich nie so tolle Erlebnisse gehabt. Also mal so nachts irgendwie, wenn die Sonne aufgeht, das waren schöne Erlebnisse, klar. Aber so was jetzt Frau Kramer und Herr Wagner beschrieben haben, das hatte ich tatsächlich auch eher nicht auf der Autobahn, so diese schönen Erlebnisse mit Auto oder Motorrad. Also ich kann das nachempfinden und ich wollte auch gerade tatsächlich Ihnen beiden beipflichten, Frau Kramer, dass es sozusagen andere Geschwindigkeitsrauscherlebnisse gibt. Und tatsächlich auch Herrn Wagner, wahrscheinlich der eine Punkt, wo wir uns einig sind, das mit dem Tanzen finde ich sehr gut. Das ist ein Gedanke, den ich auch schon oft hatte. Ja, sozusagen, ich habe Freude mit meinem eigenen Körper. Ich brauche keine Maschine. Ja, und wir alle haben ja wahnsinnige Rauscherlebnisse, wenn wir tanzen, sei es nur tags, nachts, wie auch immer. Und der interessante Punkt, wo das Politische, also wo es tatsächlich politisch gerade aufeinander trifft, ist in Berlin die Stadtautobahn, die weitergebaut werden soll. Und zwar über die Techno-Clubs, über die Discos drüber. Also das ist, wo ich die Frage, ob Leute an diesem Ort tanzen, was da exzessiv passiert. Das sind tausend Leute, die da jedes Wochenende tanzen, ohne ob sie Auto fahren. Da steht es wirklich sich direkt diametral gegenüber. Das ist ganz spannend.
Was mir natürlich bei der Autobahn auffällt, ist, dass sehr viele unterschiedliche Geschwindigkeiten unterwegs sind. Also die langsamen LKW, die etwas behäbigen Familienautos und dazwischen noch so ein paar Raser, denen es nicht schnell genug sein kann. Die müssen sich alle diesen Verkehrsraum teilen. Wenn einer nur 100 fährt und der andere will 250 fahren, dann ist der 150 Stundenkilometer schneller als man selbst, relativ gesehen. Das kann doch nicht gut gehen und das wirkt auch immer etwas gefährlich.
Es geht auch nicht gut. Ich habe mal über Walter Benjamin promoviert und das war nun ein genialer Kopf, der die anthropologischen Abgründe oder Rauschzustände wirklich analysiert hat. Und der sagt, der Kapitalismus fährt an die Wand als großes Monster. Das Glücksversprechen, das er vielleicht einmalig wieder alle christliche Religion formuliert hat, hält er aufrecht. Aber er zockt halt ohne Bremse, wenn Sie so wollen, ohne Notbremse. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Riesenkoloss begrenzt. Herr Kunze, ich kenne das auch, dass man im Sonnenaufgang mit einer Ducati oder einer Muruguzi ein paar Schleifen dreht. Die Frau Kramer hat es auch erwähnt. Es interessiert für einen Motorradfahrer, glaube ich, die Autobahn nicht. Geradeaus bolzen ist langweilig, sondern es geht um die Kurve, das Leben als Kurve, der Traum einer emanzipatorischen Sinnlichkeit. Ich bin Woodstock-sozialisiert, wenn Sie so wollen. Ich erlebe das Gleiche, wenn ich Jimi Hendrix höre oder versuche, solche Art Musik, Jazz und Blues zu spielen. Da fehlt mir nichts, da brauche ich keinen Verbrennungsmotor. Aber wie kann man das kollektiv für eine ganze Welt entwerfen? Wir haben ja das Glück, dass wir jetzt 120 Jahre oder 130 Jahre Verbrennungsmotor genossen haben. Aber drei Viertel der Welt wollen das erst erleben. Also da braucht man kein Prophet sein, um zu ahnen, das kann nicht gut gehen, wenn alle so leben wollen wie wir. Aber was ist die Alternative? kann nicht der
Spaziergang
sein. Die
Alternative ist, dass wir, glaube ich, ganz schnell umdenken müssen. Und, ja, und dass wir einfach lernen müssen aus den Erkenntnissen. Also da bin ich jetzt Wissenschaftlerin, die sagt, wir haben eine ganz klare Entwicklung. Der Klimawandel ist nicht aufzuhalten, wenn wir weiter so mobil sind, genau, wie wir mobil sind.
Aber wer,
dass wir es den anderen nicht verbieten können, dass sie es auch nachholen. Also es wird nachholende Mobilität geben in anderen Regionen der Welt, die auch mobil sein möchten. Aber wenn nicht wir in unserem Wohlstand anfangen, ja, uns selbst zu beschränken und einfach diese Lektion zu lernen, die uns die Natur ja lehrt, und zwar drastisch lehrt, also wer denn dann? Also dann wird es wirklich peinlich für uns als Menschen, die wissen, was sie tun. Es aber ist nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern wir wissen, was sie tun.
Es,
wenn wir den Verbrenner anschalten. Punkt.
Aber Frau Kramer, wer ist denn dieses Wir? Ist das wir als System oder wir als Individuum?
Das lässt sich nicht auseinanderhalten. Die Summe der Individuen ist das System. Also die Gesellschaft als Ganzes und die Gesellschaft wählt, Weltpolitikerinnen, die agieren oder nicht und hat einfach zugeschaut, wie über Jahrzehnte das Wissen, das die Wissenschaft produziert. Also der Klimawandel ist ja nicht nagelneu, den kennen wir jetzt schon lang. Und den zu ignorieren und zu sagen, wir machen einfach weiter, weil unser Spaß und unsere Leiblichkeit wünscht Geschwindigkeit. Also tut mir leid, da steige ich aus. Also da kann ich sagen, wir haben ein bisschen Ratio mitgekriegt. Es wäre ganz gut, die zu nutzen in diesem Moment. Und auch wenn ich nachts nach Hause will, auch gerne schnell fahre. Aber ich meine, 120 wäre schon mal ein allererster Schritt, um ganz viel zu reduzieren. Die Autobahn abzuschaffen ist keiner, weil ich habe keine Lust, diese ganzen Automobile in den Gemeinden zu sehen und durch die Wohnorte fahren zu sehen und vor allem auch nicht der Güterverkehr, weil das ist ja eigentlich der Verkehr, der die größten Schäden auf Straßen anrichtet, ja, aber den wir befeuern, weil wir zu Hause sitzen und online bestellen und Güter wollen, die günstig produziert werden in Polen und sonst wo. Und dann müssen diese Güter transportiert werden. Und wenn wir einfach zu faul sind, selbst ins Geschäft zu gehen, dann produzieren wir einfach einen unglaublichen Lieferverkehr. Es hat sich die Wirtschaft geändert. Es ist, die Lagerhaltung ist weg. Die Just-in-Time-Production heißt zur Folge, dass wir unglaublich Güterverkehr produzieren. Also ja, wir machen ja einfach weiter, als wäre nichts. Und das hieße aber für jeden Einzelnen gewisse Einschränkungen. Und die Frage ist jeder Einzelne am Ende des Tages dazu bereit?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Immunisierungsstrategien, wenn Sie einen Automobilsalon in Frankfurt oder Gent oder was immer Sie besuchen, man hat das Gefühl, hier ist überhaupt nichts verstanden oder wahrgenommen. Es ist nur Abwehr. Die SUVs, die SUVs werden immer mächtiger, immer potenter. Man kann von einem Entschleunigungsprozess, wie das Hartmut Rosa, einer der jüngeren Frankfurter Schule, Philosophen, sich wünscht, nirgends wahrnehmen. Aber was hilft uns aus dieser Mythologisierung der Geschwindigkeit auszusteigen? Es ist ja ein Entzauberungsprozess, der gegenüber der Religionskritik der christlichen oder der monotheistischen Religionen viel schmerzhafter sein wird, weil man dann wirklich bremsen muss und entschleunigen muss. Bloß wie wollen wir das hinkriegen? Ich bin völlig ahnungslos. Ich gestehe, ich fahre gerne Moto Guzzi und Ducati, ich habe einen Spleen für italienische Motorräder. Die waren auch immer schneller. Sie können jetzt mit einer normalen Serien-Ducati 330 Sachen fahren, wenn Sie irgendwo die freie Autobahn erwischen.
Also ich kann das Gefühl, auch mit dem ICE 300 Sachen fahren und kann ja, genau, mal rausgucken und noch arbeiten und mich entspannen.
Wenn er fährt.
Wenn er fährt. Das weiß ich auch. Also ich fahre ganz viel Öffis. Insofern ist das, da liegt für mich der Schlüssel. Also es muss, die Alternative muss angeboten werden, bevor man etwas verbietet, in Anführungszeichen. Aber man kann schon mal mit den 120 auf der Autobahn anfangen, finde ich.
Es ist schon ein Unterschied, ob ich den Mythos noch als Mythos genieße, als märchenhaftes Glück, oder ob ich von den westlichen Industrienationen gesagt bekomme, ihr seid zu spät dran, ihr müsst ganz ohne, ihr müsst wieder laufen, mit dem Fahrrad
das sagt ja keiner. Gehen. Das sagt ja keiner. Ja.
Herr Wagner, vielleicht ist das genau der Punkt, um sozusagen in gewisser Weise auch, ich sag mal, so eine Art historische Verantwortung wahrzunehmen, denn Deutschland ist nun mal das Land in der Welt. Wenn Sie, das weiß jeder, wenn Sie irgendwo in der Welt sagen, Sie kommen aus Deutschland, vor allen Dingen außerhalb Europas, dann kommen die Vorurteile und da kommt immer Autobahn, da kommt vielleicht eine Automarke und da kommt Rasen auf der Autobahn, das hören Sie sehr vielen Teilen der Welt so.
Ja, ja.
Und also ich glaube, es gibt wenige Länder, ich würde fast sogar sagen gar keins, das so stark mit dem Thema Auto und Autobahn assoziiert wird wie unseres. Genau deswegen, glaube ich, hätte es tatsächlich eine gewisse Wirkung auf den Rest der Welt, wenn sozusagen dieses eine Autobahnland Nummer 1 sagt, wir hören auf. Also wie Sie gerade schon Frau Kramer gesagt hat, wenn wir sagen, wenn wir hören auf mit Rasen, wir machen jetzt Tempo, egal, sei es 130, 120, was auch immer, wenn wir sagen, wir machen Ausbaustopp, das hätte, glaube ich, eine Signalwirkung, wo wir also sozusagen viel mehr erreichen würden, als wenn wir jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger in den globalen Süden gehen und sagen, ihr dürft das nicht auch machen. Ja.
Aber wir haben doch schon viele Faktoren, die einschränken. Da ist Richtgeschwindigkeit ist 130. Wenn Sie schneller fahren, verlieren Sie möglicherweise Ihren Versicherungsschutz. Die Benzinpreise sind enorm teuer. Die Autobahn ist teilweise eine rollende Lagerhalle. Das heißt, eine Spur ist sowieso immer von LKW belegt. Ja. Und dann haben Sie halt so viele unterschiedlich schnelle Autos unterwegs. Irgendein langsames ist auch immer auf der linken Spur. Das heißt, die Raserei, die Entgrenzung ist ja letztlich doch nur eine Idee. Ich könnte, wenn ich wollte, schneller als 250 fahren, das darf ich, aber in der Realität kommt das so gut wie nie vor. Dann kommt jetzt demnächst noch hinzu, irgendwie das autonome Fahren, die Assistenzsysteme mit dem Distanzassistenten. Am Ende ist es tatsächlich eine Autobahn, die aus lauter eisenbahnähnlichen Waggons besteht, die virtuell miteinander verkoppelt sind und ganz gemütlich, wahrscheinlich nicht schneller als 120, weil darüber hinaus traut sich das kein Ingenieur zu bauen, irgendwie ja, wieder von Basel nach Hamburg fährt.
Ja, es ist ja schizophren. Es ist ja so, dass es vergleichsweise oder als Ersatzhandlung, ich nenne es die Zwangsneurose, 70 Stundenkilometer. Auf der Autobahn kann man noch bolzen in Deutschland, wenn es der Verkehr erlaubt. Aber was gerade auf der Landstraße passiert, ist quasi die Kastration des Flow. Es gibt außerhalb der Ortschaften zunehmend bei uns 70 Stundenkilometer Schilde. Wo immer sie hinkommen, 70. Früher waren es 80, jetzt sind wir bei 70. Das ist auch eine Form der Zwangshandlungen oder der Autorität des Staates. Wer da drauf kommen ist, weiß ich nicht, weil 70 ist ein geschissener Geschwindigkeitsbereich. Für den vierten Gang zu wenig, für den dritten Gang zu viel. Ich weiß nicht, wer auf das kommen ist, aber vielleicht nehmen Sie die auch wahr und dann die Kreisverkehre. Mir tut schon was, aber ich glaube an der falschen Stelle, wir bremsen an der falschen Stelle. 80 wären ja auf der Landstraße schon noch zumutbar, aber bei uns gibt es fast nur noch 70 Zonen.
Also wenn es eine gibt's Straßenart gibt, bei der eine Beschränkung lebensrettend ist, dann sind es leider die Landstraßen. Also das ist der Ort, an dem die meisten Menschen zu Tode kommen. Genau. Also insofern, ja sicher, ich verstehe Sie ja vollkommen. Es kann wirklich Spaß machen, schnell zu fahren. Es kann auch Spaß machen, kurvenreich schnell zu fahren, finde ich weitaus attraktiver als auf der Autobahn persönlich. Aber es geht am Ende des Tages, ist der Preis zu hoch?
Ich gebe Ihnen völlig recht. Mich interessiert nur, wer ist drauf gekommen, jetzt über 70 zu machen. Es bringt fast nichts.
Es ist eigentlich immer nur bei jeder Kreuzung, wo eine Einbiegung ist, da wird runtergebremst und danach darf man dann wieder Gas geben. Das führt dann natürlich immer zu einem Bremsen, Beschleunigen. Das ist auch nicht gut für die Umwelt. Aber offensichtlich ist es allein der Sicherheitsaspekt, der die Schilderaufsteller da leitet, denke ich mir.
Ich würde noch was gerne sagen zu dieser Just-in-Time-Produktion, die Frau Kramer angesprochen hat. Weil das ist ja eine ganz neue Entwicklung, dass jetzt die Kaufhäuser in den Städten zumachen, also es passiert zumindest, Karstadt macht teilweise zu und aber die großen alten Kaufhäuser schließen, weil Leute bloß alles im Internet kaufen und dann kommt es halt mit einem LKW in so einen riesigen Lagerhallen, die jetzt vor den Städten errichtet werden und von da aus kommt es mit einem zweiten LKW in die Stadt rein. Ja. Und faktisch ist dann der LKW, der auf dem Fußweg parkt oder auf dem Fahrradweg parkt, der ist faktisch das dezentralisierte Kaufhaus, das es vorher gab. Ja. Und da wird sozusagen eine soziale Funktion, die es halt gab, Kaufhaus oder größere Laden, wie auch immer, wird sozusagen ausgelagert auf die Straße. Den Preis zahlen wir dann alle in den Städten mit diesen, also mich ärgert das sehr, diese zugeparkten Radwege, Fußwege oder auch Autospuren. Und da wird auch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja sozusagen Effekt ist. Und der Vorläufer war diese Just-in-Time-Produktion, in den 80ern ging das, glaube ich, los, dass eben die Lagerhallen abgebaut worden sind und die Autobahn oder die Straße zum fahrenden Lager der Industrie wird. Das sind langfristige, große Prozesse, wo es meines Erachtens ein großes politisches Umsteuern bräuchte, um da was dran zu ändern. Weil wenn man kurzfristig guckt, dann ist natürlich immer klar, wenn ich jetzt ganz kurzfristig sage, ich mache die Autobahn dicht, ja klar, dann geht der Verkehr auf die Landstraße, dann quält sich der Verkehr durch die Städte und Dörfer durch. Das ist klar, das will keiner. Ich glaube, es bräuchte dann wirklich einen großen Wurf, um das Transportsystem, das wir haben, zu verändern.
Ich hätte eine Frage.
Pardon, wenn ich jetzt hier die großen Fragen reinbringe, aber ich wollte es gerne einmal sagen.
Nee, das ist schon wichtig. Die FDP hat ja vorgeschlagen, dass man die Cities wieder automobilfreundlicher gestaltet, das heißt, den Verkehr wieder hineinpumpen super. Möchte. Da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Aber Frau Kramer, wenn man die Kids anschaut, ich versuche mal ein Stück Zuversicht zu konstruieren. Meine Söhne gehen achtlos an meiner Garage vorbei, wo die Ducatis und die Moto Guzzis drin stehen. Sie haben sich in einem längeren Diskurs damit beschäftigt, dass es ihnen Spaß macht und Spaß machen würde, aber sie spielen lieber Fußball und wollen ihre unversehrte Leiblichkeit nicht riskieren.
Wie schön.
Ist es nicht bei den Kids so, dass der Verbrennungsmotor überhaupt nicht attraktiv ist inzwischen? Also wenn
es
ich das so schnell formuliere, dann bin ich noch einer der Fraktionen der Woodstock-Generation und es heißt Leib beschleunigen. Der Motor hilft mir, den Leib zu beschleunigen und zu steigern. Bei meinen Söhnen ist es so, iPhone weit vor Motorrädern oder Auto ist die Zukunft der Kommunikation, der Mobilität, die Beschleunigung des Geistes, spirituell, statt körperlich und mit Motor.
Also Kommunikation und Mobilität müssen jetzt für mich nicht so zusammengehören oder den Vergleich, den kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also die Kommunikation, die eine ist die persönliche Face-to-Face, die andere ist die über Medien. Aber die Mobilität ist ja eine physische, früher oder später. Und ich glaube nicht, dass sie ersetzt wird durch mediale Kommunikation. Dass die jungen Menschen heute auch das Auto nicht gar so favorisieren, da gab es auch schon ein ganz großes Entsetzen bei der Automobilindustrie. Nach jüngeren Umfragen haben junge Menschen nicht mehr so das Bedürfnis, als allererstes einen Führerschein zu haben, wenn sie 18 werden, außer sie wohnen in ländlichen Regionen. In den Städten schon mal gar nicht. Weil wo kriegt man das Auto weg? Also man kriegt es ja nirgendwo geparkt, das kostet Geld, es steht im Weg rum. Dass junge Menschen also, wie gesagt, so schnell nicht als allererstes den Führerschein wollen, dass sie auch sich weniger für Autos interessieren. Da ist halt dann ein Prestigesymbol eben nicht was auch immer der Manta oder was immer das war, den man vor der Tür hatte, sondern es ist vielleicht auch das neue iPhone. Aber da haben sich Prestigesymbole geändert. Und da hat sich tatsächlich auch ein Verhältnis zur Mobilität geändert, weil junge Menschen sehen, ich kann auch nichts trinken, ich muss mich da selber drum kümmern. Es ist in einer Großstadt, war tatsächlich einfacher, auch bis in die Nacht hinein mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mobil zu sein. Und vielleicht auch mit dem E-Scooter, den ich jetzt auch nicht so toll finde, aber trotzdem gibt es andere, praktischere Mobilitätsformen. Und anscheinend scheint diese körperliche Beschleunigung, wie Sie sie schildern, als besonderen Genuss, die scheint es dann halt in anderen Möglichkeiten, auf dem Skateboard oder wo auch immer, zu geben. Ich glaube, da tut sich was.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir hier so ein bisschen von so einer Luxusebene aus argumentieren. Entschuldigung, aber es gibt natürlich Lkw-Fahrer, die müssen auf die Autobahn. Dem bleibt ja gar nichts anderes übrig. Es gibt haufenweise Pendler, die sind ins Umland gezogen, weil sie sich die Mieten in der Stadt nicht mehr leisten konnten und sich vielleicht doch ein eigenes Häuschen gewünscht haben. Ja. Für die ist die Autobahn ein tägliches Ärgernis. Da sind immer viel zu viele andere Leute unterwegs, den es aber ganz genauso geht. Man verbrennt sein Benzin, man weiß, dass das nicht gut ist, man braucht einen Parkplatz, man weiß, dass man ihn nicht leicht findet. Und die Frage ist natürlich, wenn ein System sich so erst einmal etabliert hat, dann ist es ganz, ganz schwer, davon wieder wegzukommen. Also was wäre denn die Alternative für all die, die auf die Autobahn müssen?
Die funktionierende Schiene.
So einfach ist das. Dann sind wir ja im Jahre 2070 sollen wir den Deutschlandtakt haben. Dann fahren sie wieder pünktlich.
Es gibt ja Vorbilder. Also ich meine, dieses Dilemma ist ein über 20, 30 Jahre gemachte Entscheidung im Bundesverkehrsministerium, die mit der Automobilindustrie in engem Kontakt standen, um es mal freundlich zu formulieren. Und aber selbst da die Autobahnbrücken sind marode. Verpasst, Verkehr als ein so wichtiges Element wahrzunehmen und dahin zu investieren. Und das fällt uns jetzt natürlich gnadenlos auf die Füße. Und wenn ich mir die Schweiz anschaue, die sind bei einem Modal Split von 28% der Menschen, die in den Öffentlichen unterwegs sind. Und die haben ja nur eine Topografie, die herausfordernd ist. Also man kann ja nicht sagen, dass sie es besonders leicht hätten wie in den Niederlanden, wo ich keine großen Gefälle zu überwinden habe. Aber die kriegen es hin. Also man muss Geld in die Hand nehmen dafür. Und das ist eine politische Entscheidung. Und die politischen Entscheidungen in die Richtung zu bringen, dass man auf das gewohnte, geliebte Auto, ich will nicht sagen verzichtet, sondern es reduziert, das wird schwierig. Weil diejenigen, die im Moment PKWs brauchen, sind zu einem nicht zu vernachlässigenden Teil Menschen im Niedriglohnbereich, die in die Schichtarbeit müssen, die in die Pflege gehen, die Dienstleister sind, die bis um 24 Uhr im Rewe stehen oder wo auch immer.
Ich wollte bloß noch mal kurz etwas Wasser in den Wein schütten, weil die Alpenrepubliken, die Alpenregionen sind ja ohne Verbrennungsmotor überhaupt nicht lebensfähig. Den letzten Kilometer fährt man natürlich nicht mit dem Bus, sondern man fährt vom Ritten runter nach Bozen. Es gibt heute danach eine kleine Seilbahn. Aber im Großen und Ganzen ist der gesamte Alpenraum ohne Verbrennungsmotor meines Erachtens bis jetzt überhaupt nicht denkbar. Es ist völlig unmöglich.
Es fahren fast 30% der Menschen nutzen den öffentlichen Verkehr, um ihre Alltagswege ins Büro.
Ja. Frau Kramer, Herr Wagner, ganz kurz nochmal zurück zur Autobahn, unserem eigentlichen Thema. Nun haben wir ja tatsächlich die Situation, dass uns die Autobahn sozusagen unter dem Hintern wegbröckeln. Die Brücken sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Einige fallen alleine um und sind dann nicht mehr zu benutzen. Und da müssten wir jetzt irre viel Geld reinstecken, um das zu restaurieren. Herr Kunze, sollten wir uns das Geld einfach mal sparen und lustvoll zuschauen, wie die nächsten 100 Jahre die Autobahn irgendwie kaputt geht und währenddessen bauen wir irgendwas anderes, was Neues? Was meinen Sie?
Ja, da würde ich ganz provokativ Ja sagen. Also ja, das Geld könnten wir sparen. Wir könnten ein Museum machen aus Autobahnen. Wir könnten ganz wunderbare Fahrradwege drauf bauen. Wir können Solarzellen oder Windräder drauf bauen. Ich glaube, man sollte bei manchen Autobahnbrücken tatsächlich überlegen, ob man sie rettet oder wieder aufbaut, weil es sind 40.000 und richtig viele gehen jetzt kaputt, weil die sozusagen en bloc an ihr Lebensende kommen. Der Beton, der Stahlbeton altert und der ist irgendwann ist er eben hinüber. Und das wird richtig, richtig teuer. Also das Geld ist jetzt schon nicht da. So. Und da würde ich tatsächlich sagen, ja, man sollte bei manchen Autobahnbrücken überlegen, bauen wir sie wirklich wieder auf oder reißen wir sie ab und stufen dann die Autobahn runter und dann Stichwort Sicherheit auf Bundesstraßen, auf Landstraßen, dann könnte man ja auch sagen, man nimmt auf jeder Seite eine Spur weg, dann gibt es eine Spur in die eine Spur in die andere Richtung, baulich getrennt, dann hat man eine Landstraße, die ein sehr hohes Sicherheitsniveau hat, aber keine Autobahn sein muss und dann geht es eben durchs Tal und nicht über so eine Brücke oder sie geht eben woanders lang. Und das würde es wesentlich preiswerter machen und man könnte mit so einer Art sanftem Rückbau anfangen, sage ich mal.
Herr Kunze, wenn Sie das erleben wollen, ohne Autobahn, wieder zurück zur kurvenreichen Landstraße, dann brauchen Sie bloß mal eine Saison am Brenner sich das anschauen. Es ist kurz vor dem Bürgerkrieg, weil wenn Sie die Brenner Autobahn sperren, müssen alle durch die alte Brennerstraße. Das ist unlebbar. Deswegen wird er gesperrt und es wird mit Strafe kontrolliert, wer unerlaubt die Autobahn verlässt, um durch die kleinen Dörfer entlang der alten Brennerstraße zu fahren. Das kann es auch nicht sein. Ich vermute, dass wir ohne einen Verzicht, also wirklich einen Dauerentzug, Flow durch Verbrennungsmotor zu erleben, dass wir um den nicht rumkommen. Wir müssen anders rauschen und anders rasen. Der Versuch, die Autobahnen ersatzlos zu streichen und gemütlich wieder zu werden. Also ein Tag am Brenner reicht, um zu sehen, das ist völlig unmöglich.
Menschen müssen bewegt werden, Waren müssen bewegt werden, aber 100 Jahre Autobahn haben niemand hier in dieser Runde in Feierlaune gebracht. Also wie geht's weiter?
Ich glaube, es geht weiter wie so oft im Kompromiss. Die Autobahn, glaube ich, muss bleiben, weil unser Bedarf an Mobilität und an Gütern ist so hoch, dass wir den nur, also sag ich mal, mit dem geringsten Übel Autobahn in Anführungszeichen lösen können. Das Rad zurückzudrehen wird schwierig. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir es irgendwann hinkriegen, die Schiene nicht mehr zur Lachnummer, sondern zum ernstzunehmenden Verkehrsmittel zu gestalten und auch die Umsteiger angenehm machen, also zuverlässig und für die letzte Meile mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, ob das jetzt das Ruftaxi, das funktioniert oder die smarte Mobilität mit Mitfahrgelegenheiten. Ich glaube, dass die Möglichkeiten, die uns die digitalen Medien im Austausch geben, dass die viele Koordinationsprobleme lösen können. Und ich glaube, dass wir aus dem Verbrenner und aus der individualisierten Mobilität aussteigen können und lernen, welche Vorzüge es haben kann, gemütlich irgendwo zu sitzen, anzukommen, ohne sich da viel kümmern zu müssen.
Professor Dr. Caroline Kramer, Humangeografin am Karlsruher Institut für Technologie, Dr. Konrad Kunze, Historiker und Soziologe und Dr. Jochen Wagner, Pfarrer, Autor und Autoexperte. Das war eine Diskussion zum Thema Mythos und Mobilität. 100 Jahre Autobahn. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen dreien vielen Dank für diese Diskussion.